Ja, guten Morgen. Bei so viel Segen kann ja nichts mehr schiefgehen, habe ich mir eben gedacht. Danke dafür. Danke für die ermutigenden Worte. Vor einigen Jahren bin ich mal geschäftlich unterwegs gewesen. Und zwar war das dann in Polen. Und ein Kollege von mir ist schon vorgefahren. Und der hat da schon ein paar Tage verbracht. Und ich kam danach. Und er hatte das Hotel organisiert. Jetzt kam ich an in dieses Hotel, hatte schon erst den Namen gelesen vorher mit der Anschrift und dachte, naja, gut, ist Polen, vielleicht nennt sich da jedes Hotel gleich so. Und ich kam in der polnischen Großstadt an und irgendwie sah das Grand Hotel dort genauso aus wie Grand Hotels im Fernsehen. Und ich hatte mich sehr bequem und lässig angezogen, kam jetzt in dieses Grand Hotel mit meinem schäbigen Koffer an. Ich war ja auch zum Arbeiten eigentlich da. Und dann saß der Portier an der Rezeption, ganz schnieke, ganz fein, alles so ein bisschen klassisch eingerichtet. Und ich fühlte mich vom ersten Augenblick an sehr unwohl. Also das hat mir nicht besonders gut gefallen. Und dann habe ich mich eingecheckt, soweit alles angemeldet. Und dann hat dann der Portier gefragt, hat einmal gewunken und dann kam ein Page vorbei, genau wie im Fernsehen, und fragte mich, ob er denn mein Gepäck hochtragen sollte. Und das hatte mich dann total überfordert. Ich sagte, nein, nein, nein. sicherlich, ich kenne auch Leute, die fahren ganz gerne mal am Wochenende in so ein schönes Nobelhotel, weil die dann am Wochenende nicht so ausgebucht sind, gibt es dann die Preise für. Aber dann kann man sich auch darauf einstellen. Und es ist ja auch etwas Schönes, sich verwöhnen zu lassen. Aber für mich war das in diesem Augenblick eigentlich so, dass ich überfordert war damit. Und generell gibt es aber wirklich, wenn man in so ein Hotel dann kommt, dann wird alles für einen gemacht. Da muss man sich nicht um sein Gepäck sorgen, dann kann man sagen, ja, trag's mir mal hoch, dann geht man zur Massage, dann lässt man sich ein bisschen Wellness zugutekommen lassen, wird bedient von vorne bis hinten. Und das ist ja etwas Schönes. Oder wenn man erfolgreich ist, naja gut, dann sieht man zu, dass man nicht mehr alles selber machen muss. So die unangenehmen Dinge, da kann man sich ja jemand für kommen lassen. Dann holt man sich eine Haushaltshilfe, einen Gärtner und ja, man macht sich das Leben etwas schöner und etwas einfacher. Vielleicht seid ihr jetzt schon mal auf das Thema gekommen. Das Thema heute heißt nämlich dienen. Dienen, so, mal sehen, ob ich es hinkriege. Dienen, ein wunderbarer Lebensstil. Das hört sich jetzt vielleicht aufgrund meiner Einleitung nicht unbedingt so an, aber dazu kommen wir später noch. Ich habe einen Text mir rausgesucht aus Matthäus, Kapitel 20, 25 bis 28. Aber Jesus rief sie, die Jünger, zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten und Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich finde, das ist ein typischer Jesus-Text. Jesus nimmt etwas, was eigentlich selbstverständlich ist, was eigentlich die ganze Gesellschaft durchdrängt, was einfach ganz normal ist. Und dann kommt er und behauptet einfach das Gegenteil. Und tut so, als ob das normal wäre. Und in diesem Zusammenhang ist es mit dem Dienen. Da sagt er ganz normal, man herrscht und unterdrückt, tut Gewalt an. Aber in Gottes Reich ist es umgekehrt. Da dient man, um der Erste zu sein. Da ist man unten, um oben zu sein. Das hört sich menschlich total bescheuert an, muss ich sagen. Es hat mit menschlicher Logik nichts zu tun. Aber es ist typisch für Jesus. Er hat auch andere Sachen so umgedreht. Er hat zum Beispiel gesagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wieder etwas, was selbstverständlich richtig war, wird von Jesus in Frage gestellt. Oder, ganz großer Klopfer, liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Feinde muss man bekämpfen, Feinde tötet man und dann ist man froh. Nur ein toter Feind ist ein guter Feind, ne? Ja. Aber bei Jesus ist das anders. Jesus sagt, liebe deine Feinde, liebe sie. Und hier auch, wer der Erste sein will, der soll ganz unten anfangen. Diesen Text hat er nicht einfach so aus Geradewohl herausgesagt oder weil es ihm gerade jetzt einfiel, sondern es gab eine kleine Begebenheit. Es gab zwei Jünger, Johannes und Jakobus, zwei Brüder, und die gingen zu Jesus und haben ihn so abseits so gefragt, Mensch Jesus, wir haben eine Bitte. Was denn? Ja, wir wollen in deinem Reich der eine rechts und der andere links neben dir sitzen. Und dann hat Jesus ihnen gesagt erstmal, das steht mir nicht zu, das zu entscheiden. Und ich finde es ganz interessant, er hat nicht gesagt, was fragt ihr denn hier für einen kompletten Blödsinn oder ihr dürft das nicht fragen. Nein, er hat diese Frage einfach stehen lassen. Das heißt, man darf auch mit so etwas zu Jesus einfach hinkommen. Und er macht einen nicht fertig und sagt, das geht nicht. Und wenn jemand der Erste sein will im Reich Gottes, das scheint wohl auch eine legitime Frage zu sein. Weil er hat gesagt, könnt ihr denn das auch tragen, was ich getragen habe? Und sie sagten ja. Und Jesus wusste, was passieren wird. Und er sagte, ja, ihr werdet genau das tragen, was ich getragen habe. Aber trotzdem kann ich es euch nicht zusagen. Die anderen Jünger, die waren stinkesauer darüber, als sie das hörten. Kann ich ja verstehen. Da wäre ich auch sauer, wenn auf einmal jemand hinkommt und sagt, ey, ich will da ganz vorne sein. Ne? Und dann hat Jesus die Jünger hier zusammengerufen und hat ihnen das erzählt, dass Gottes Reich ganz anders aufgebaut ist. Das musste er ihnen erstmal auch erklären. So Stück für Stück musste er ihnen erklären, wie ist denn das Reich Gottes eigentlich aufgebaut? So, wenn ich mal eine Pause mache, müsst ihr ein bisschen Geduld mit mir haben, weil ich bin nicht so multifunktionsfähig, damit ich nichts vergesse. Wie sieht es denn in dieser Welt aus? In dieser Welt gibt es Herrscher. Und dann sagt Jesus, sie unterdrücken die anderen, sie wenden Gewalt an. Wenn Leute hier herrschen, ist das schon ein bisschen abgemildert in der Demokratie. Trotzdem versucht man, seine Macht zu halten. Man versucht, die Macht zu halten, auch auf Kosten anderer. Man macht den anderen schlecht oder man versucht, ihn so ein bisschen wegzudrücken. Selbst eine Angela Merkel ließ es nicht zu, dass Leute neben ihr aufgestiegen sind. Da gibt es immer so eine Story mit Leuten, die es mal versucht haben und die dann nicht mehr sind. Auch da gibt es so eine gewisse Hierarchie. Ganz besonders sehen wir aber diese Hierarchie auch an Diktatoren, wie ein Kim Jong-un. Ja, er sieht zwar irgendwie sehr lustig aus, aber das, was er macht, ist alles andere als lustig. In Nordkorea werden die meisten Christen getötet auf der Welt, um ihres Glaubens willen. Allein der Besitz einer Bibel ist da schon des Todes würdig. Also es ist extrem, was da passiert. Und er unterdrückt sein Volk, es hungert, es leidet. Und er hält seine Macht. Jemand anders ist der Al-Sad, genau das Gleiche, vielleicht ein bisschen anders, aber auch er versucht, seine Macht zu halten mit allen Mitteln. Das ist unsere Welt. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus sagt, bei euch soll das genau andersrum sein. Da stellt sich für mich dann die Frage, was ist denn überhaupt das Dienen im Reich Gottes? Hört sich erstmal super fromm an. Ich diene im Reich Gottes. Dienen im Reich Gottes ist, anderen Menschen etwas zu geben, was sie brauchen. Wir sehen es an anderen Stellen in der Bibel, dass Jesus ein Interesse daran hat, dass wir nicht auf uns gucken, sondern auf den anderen. Dass wir den anderen im Blick haben. Es gibt mal ein Endzeitgericht, wo Jesus dann auch Menschen urteilt und dann sagt er, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und so ist Dienen immer etwas, dass man den anderen etwas gibt, was sie brauchen. Es ist auch mit meinen Gaben, meiner Kraft und meiner Zeit zu helfen, Gottes Reich zu bauen. Hier taucht auch das Wort Gaben auf. Ein Hinweis nochmal auf das Gabenseminar am 10. Januar. Ganz wichtig, 10. Juni, Entschuldigung. Danke. 10. Juni. Man muss die Gaben auch wissen, kennen, die man selber hat. Und Gott gibt uns ganz besondere Gaben auch noch. Das ist auch noch etwas, was wir Christen von Gott bekommen haben. Er teilt jedem eine Gabe ein, den einen mehr, den anderen weniger, der eine dies, der andere das. Und das ist immer ganz spannend, aber diese Gaben sind nicht dafür da, dass wir sie für uns selber genießen und denken, boah, ich kann das, ganz klasse. Nein, sondern diese Gaben sind extra dafür eingesetzt worden, damit wir das Reich Gottes bauen können, damit wir in der Gemeinde es einsetzen, damit wir dem anderen dienen können. Dann frage ich mich, kam vor einiger Zeit auch die Frage, was ist denn eigentlich das Reich Gottes? Das hört sich immer so super fromm an. Im Vater Unser beten wir auch immer, dein Reich komme. Und Gottes Reich ist schon hier auf dieser Erde. Und das Reich Gottes ist in uns, es lebt in uns. Und es gibt auch eine Stelle, da heißt es, das Reich Gottes ist dort, wo der Heilige Geist regiert. Wo der Geist Gottes regiert, da ist sein Reich. Und das muss jetzt nicht begrenzt sein auf unsere Gemeinde, es kann auf viele andere Kreise ausgeweitet werden. Aber das Reich Gottes wird gebaut mit uns als Mitarbeitern. Gott schickt keine Engel dazu, Gott kommt nicht höchstpersönlich. Jesus wird wahrscheinlich nicht nochmal kommen, um hier Gemeinde zu bauen, sondern das hat er uns überlassen. Und manchmal habe ich gedacht, ob das so der beste Plan war, wenn ich die Probleme und Schwierigkeiten in Gemeinden sehe. Aber ich weiß, Gott hat uns Hilfen gegeben und wenn wir diese Hilfen nicht nehmen, dann funktioniert es auch nicht. Wer soll denn dienen? In dem ersten Text, den ich jetzt vorgelesen hatte, da hieß es ja, wer der Erste sein will. Und vielleicht bist du ja auch da und sagst, ach nee, den Ersten will ich sowieso nicht hier machen. Also mir reicht, wenn ich da hinten sitze und es mir gemütlich machen. Ich will ja gar nicht der Erste sein. Dann gilt das ja vielleicht auch gar nicht für mich. Dann muss ich ja gar nicht dienen und der Knecht von allen sein. Aber wenn man dann die Bibel liest, wenn man liest, was Jesus noch gesagt hat, dann merkt man ganz schnell, jeder soll dienen. Und Gott hat uns alle dazu bestimmt, zu dienen. Zum einen gibt es auch diese Stelle, auch wieder bezogen auf die Gaben, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Wir sollen sie einsetzen, wir sollen den anderen damit dienen. Es würde auch ohne zu dienen keine Nächstenliebe geben. Denn wenn ich mir vorstelle, ein barmherziger Samariter, der sagt, Mensch, dir geht es aber ganz schön schlecht da unten. Ja, Gott segne dich und tschüss. So etwas gibt es leider auch bei uns in unseren Gemeinden. Und ich habe tatsächlich das, was Jakobus auch beschrieben hat, gehört von einer Person, die mal bei uns in der Gemeinde war, die nichts zu essen hatte, kein Geld, der Kühlschrank war leer. Sie kam in die Gemeinde, dann fragte sie jemand, wie es geht, und dann wurde gesagt, mir geht es schlecht, ich habe nichts mehr zu essen und das nächste Geld kommt erst in ein paar Wochen. Da hat man sie gesegnet oder für sie gebetet. Wenn wir das tun, ja, dann ist das, was auch der Jakobus sagt, Glaube ohne Werk ist tot. Wenn wir nicht unseren Glauben auch umsetzen, wenn wir nicht dienen und damit gute Werke tun, dann ist unser Glaube eigentlich tot und das ist mehr eine Fassade und eine Heuchelei. Und da dürfen wir niemals hinkommen und das ist einer der Gründe, warum ich gerne hier in dieser Gemeinde bin, weil ich erfahren habe, dass hier Menschen geholfen wird. Vielleicht nicht immer so und nicht immer perfekt, aber ich weiß, dass vielen Menschen hier geholfen wurden, die in Not waren und die wirklich Hilfe erfahren haben. Und daran möchte ich festhalten und das soll immer so sein hier in dieser Gemeinde. Dienen ist also der Lebensstil eines Christen und damit sage ich, Dienen ist ein wunderbarer Lebensstil, auch wenn es nicht das ist, was diese Welt unbedingt erstrebt. Kann denn jeder dienen? Vor einigen Jahren habe ich hier auch in der Gemeinde mitgearbeitet. Die Sitze wurden immer voller, immer voller. Und ich war so inspiriert davon, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Ich war davon so eingenommen, dass jeder was tun muss. Ich war so davon eingenommen, ich war so der Meinung, jeder muss was tun. Mein Leben lief bis dahin in einer gerade nach oben. Familie, Ehe, Beruf, alles klappte wunderbar. Und ich hatte kein Verständnis dafür, wenn jemand nicht genauso das tat, was ich tat. Und ich habe hier jemanden gesagt, und das war sehr, sehr hartherzig, ich habe gesagt, wir brauchen hier keine Sesselwärmer. Und ich habe mich vor einigen Jahren bei diesem Menschen entschuldigt, weil ich sehr lieblos gehandelt habe. Inzwischen merke ich, dass alles seine Zeit hat. Alles hat seine Zeit. Und ich weiß, dass nicht jeder in der Lage ist, zu dienen. Und ich weiß, dass es Zeiten gibt, in denen erstmal Sachen geheilt werden müssen. Dass erstmal Dinge bereinigt werden müssen. Dass Vergebung reinkommen muss. Dass innere Heilung einfach geschehen muss. Das ist auch einer der Gründe, warum wir damals bei der Gemeindevision auch gesagt haben, ein Ort der Heilung für Seele und Körper. Das griechische Wort dafür heißt Sozo. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Denn wenn wir nicht geheilt sind, dann ist es schwer zu dienen, schwer zu helfen. Und alles braucht seine Zeit. Wir werden nachher auch die Gelegenheit haben, wir bieten an, dass ihr auch gerne nach hier vorne kommen könnt. Dann werden ich, aber auch andere hier vorne sein und mit euch beten. Falls ihr Sachen habt, die da noch der Heilung bedürfen, falls ihr Sachen habt, die noch der Vergebung bedürfen, wo ihr einfach ja, Sachen bereinigen müsst, dann kommt einfach hier nach vorne. Hier sind Menschen, die auch die verändernde Kraft Gottes erfahren haben und die wissen, wovon sie reden. Bei mir war es so, Gott hat mich angerührt und Gott hat mich geheilt und Gott hat, und wenn diese Berührung mit Gott da ist, dann verändert es alles und man wird auf einmal frei. Man ist nicht mehr diese Gebundenheit, sondern man ist wirklich frei. Nehmt das in Anspruch. Ich weiß nicht, ob Heilung sofort kommt oder ob es Zeit braucht, aber ich weiß eins, dass Gott heilt und dass er anrühren kann, heute und jetzt und für immer. Ja, er hat einfach die Kraft. Und dienen ist auch, ja, das Nächste, dienen ist, ja, man kann immer von allen Seiten runterfallen und sicherlich werde ich den einen oder anderen vielleicht jetzt auf den Schlips treten und sagen, nee, aber meine Situation ist noch ein bisschen anders, ich kann es nicht alles erfassen und ich werde sicherlich nicht alles richtig sagen. Aber eins stelle ich auch fest, manche Menschen verstecken sich auch so ein bisschen manchmal unter den Umständen und sagen, ja, mir geht es so schlecht und ich habe dies und ich habe jenes. Und da ist mir so ein Beispiel auch eingefallen von einem Mann, der keine Arme hat und der keine Beine hat und der dient. Und der dient dem Herrn und wenn ich den Nick Vujicic so sehe, dann muss ich denken, eigentlich dieser Mensch, der hätte Ausreden ohne Ende, sich hinzu sagen, ich kann nichts, lasst mich in Ruhe, ich kann überhaupt nichts tun. Und dieser Mensch, der redet, der motiviert Menschen und der dient Gott mit seinen Gaben, die er von ihm bekommen hat, trotz widrigster Umstände. Ein Riesenvorbild für mich, also wie man dann einfach den Umständen trotzen kann. Warum soll ich denn eigentlich überhaupt dienen? Eben haben wir ja gesagt, du willst vielleicht gar nicht der Erste sein. Ein Grund zu dienen ist, Jesus hat auch gedient. Der ist unser Vorbild. So wie wir es ja in dem Vers 28 gesagt hat, wie auch der Menschensohn, und damit meint er sich selber, gekommen ist, um zu dienen. So sollen wir auch dienen. Es gibt eine Belohnung im Himmel. Wir denken heutzutage vielleicht so ein bisschen lächeln immer drüber, über das, was im Himmel ist. Wir leben doch hier auf Erden. Aber wir werden reichlich belohnt. Ich hatte vor ein paar Wochen mal einem jungen Mann geholfen bei seiner Küche und dann fragte er, weil er mich noch gar nicht so richtig kannte und nicht wusste, wie das in unserer Gemeinde so ist, Mensch, ja Arnold, sag mal, was kriegst du denn dafür? Und dann habe ich ihm gesagt, eine ganze Menge. Eine ganze Menge kriege ich dafür. Er erschrak ein bisschen und danach konnte ich ihn etwas beruhigen und sagte, meine Belohnung ist im Himmel. Ich kriege eine ganze Menge dafür. Und wir kriegen eine ganze Menge dafür. Wir kriegen zum einen die Ehre vom Vater im Himmel, der uns sagen wird, gut gemacht. Der uns empfangen wird und sagt, wow, das hast du echt klasse gemacht. Und das ist für mich Motivation, weil ich weiß, dass Gott lebt und dass er wirklich eines Tages da sein wird. Jesus spricht auch davon, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Im Himmel die Schätze durch unsere guten Werke. Als ein Reicher zu ihm kam, hat er gesagt, gib alles hin und folge mir nach. Schätze im Himmel sammeln, auch mit seinem Geld. Besser angelegt als irgendwo auf der Bank oder sonst etwas. Im Himmel, super Anlageform. Da sieht man ja auch an den Talenten, dieses Gleichnis, wo Jesus sagt von seinen Talenten, dass er, finde ich auch interessant, dass es in Deutsch Talente heißt, ist wohl eine Geldeinheit. Hier könnte man es schon fast für Gaben einsetzen und sagen, man gibt seine Gaben und setzt sie ein. Und dann sagt er auch zu denen, die das eingesetzt haben, ich will dich über vieles setzen, weil du bist über wenigem treu gewesen. Und so gibt es ganz vieles, viele Belohnungen für uns im Himmel, regieren, herrschen, richten. Es ist allerhand, was auf uns zukommt. Ganz genau weiß ich noch nicht, wie es aussehen wird, aber es wird schon richtig gut sein. Und ich möchte dabei sein. Und es ist auch erfüllend hier auf Erden. Wenn man den Dank von manchen Menschen sieht, dann sage ich schon manchmal, Herr, ich brauche deine Belohnung nicht. Das hat mir gereicht. So wie der sich darüber gefreut hat, das fand ich so schön, da brauche ich gar keine Belohnung mehr im Himmel. Dann nehme ich das hier einfach in Kauf. Wenn man sieht, wie die Leute einfach froh sind, wie sie fröhlich sind, wie sie einfach dankbar sind, wenn man ihnen hilft, das ist einfach auch schön. Und ich glaube, ein wahres Glück findet man meistens dann, wenn man andere glücklich macht. Ich habe aber auch hier hinter geschrieben, manchmal ist es auch frustrierend. Man bekommt nicht immer Dank. Manchmal sind da Leute, die nicht so nett sind oder einen vielleicht auch ein bisschen ausnutzen. Manchmal hat man einen Dienst in der Gemeinde und läuft auch nicht alles so. Ich weiß noch meine ersten Kinderstunden, die ich so gemacht habe mit 10 Kindern und 3 ADS-Lern da drunter. Oder, ja, das war manchmal ein bisschen frustrierend. Wie heißt das? Hyperaktive Kinder waren das. Und das hat jedenfalls keinen Spaß gemacht, weil ich der Einzige war in dieser Gruppe, der Geschichte erzählen musste und gleichzeitig die Kinder bändigen. Das war manchmal etwas frustrierend. Aber heutzutage sage ich dann auch, ich gebe es ab. Ich gebe es einfach ab an Gott. Wenn ich etwas für Gott tue, dann kann ich dann auch sagen, Herr, ich habe es für dich getan. Und das hilft dann auch, wenn es mal ein bisschen frustiger ist. Loben motiviert auch andere. Es hilft auch den anderen in ihrem Dienst, wenn man sie einfach ermutigt, wenn man einfach mal sagt, hey, das hast du gut gemacht, das ist toll, oder einfach so ein bisschen anreizt auch den anderen. Das macht alles viel einfacher und schöner. Und ich musste irgendwann auch mal lernen, wie nimmt man eigentlich Lob an? Fand ich manchmal ganz schwierig. Man wurde gelobt und wie verhalte ich mich jetzt? Muss ich jetzt demütig irgendwie was tun, sagen? Und ich habe für mich festgestellt, am besten ist es, wenn einen jemand lobt, dann sagt man einfach Dankeschön. Oder und ja, ganz simpel und sagen, ja. Oder und nicht einfach so tut, manchmal eiern wir Christen so ein bisschen künstlich herum und ich glaube, das muss man nicht einfach sagen, Dankeschön oder dein Lob hat mir gut getan, einfach ehrlich sein. Ich glaube, diese ganze Heuchelei, die gehört hier nicht hin. Heuchelei gehört einfach hier nicht hin, sondern hier sollten wir ehrlich zueinander sein, in Liebe aber. Und manchmal muss nicht alles gesagt werden, sondern aber die Liebe muss regieren. Wie soll ich denn dienen? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn ich habe früher auch gedient und war früher ziemlich frustriert in meinem Dienst, gerade in der Gemeinde. War nicht immer so klasse. Das Erste und vielleicht Wichtigste ist, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Die Svetlana, die hat dann irgendwann mal gesagt, wenn der Heilige Geist alles hat, dann sind die Aufgaben zwar nicht weg, aber man hat so eine Leichtigkeit. Und wie so die Schwingen vom Adler, was wir ja auch gesungen haben, man schwingt mehr durchs Leben, weil man getragen wird durch den Heiligen Geist. Hört sich vielleicht ein bisschen jetzt abgefahren an, aber es stimmt, es gibt eine gewisse Leichtigkeit. Wenn der Heilige Geist dabei ist, dann wird alles viel einfacher. Und er hat auch die Kraft. Es ist, und Gott gibt sie uns. Und manchmal verstellen wir uns selber den Weg dazu. Statt diese Kraftquelle anzunehmen, verdursten wir, obwohl nebenan Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir müssen aber nur zugreifen und dann haben wir alles, was wir brauchen. Ich bete für mich selber inzwischen jeden Morgen, dass Gott mich mit seinem Heiligen Geist füllt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so viel, dass es überfließt und die anderen auch noch erreicht. Und das hilft. Es geht dann. es geht dann auf einmal in Situationen, die schwierig sind. Da kommt man auf einmal und merkt, das Wichtige ist was anderes. Und das Miteinander ist immer wichtiger als Dinge. Habe ich auch mal gelernt. Ja, Leben ist ein Lernprozess und hört wahrscheinlich erst mit dem Tod auf. Ja, ach, jetzt muss ich ja wieder. Gut. Wie soll ich dienen? Ein Tipp von Paulus: Tu nichts aus Selbstsucht oder Ehrgeiz. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Auch Paulus hat schon erkannt, es gibt eine falsche Motivation. Es gibt Selbstsucht oder Ehrgeiz. Ich habe auch früher gedient, weil ich selber etwas für mich haben wollte. Ich wollte Anerkennung haben. Und auch bei meinem Vater war das so. Mein Vater war schwerhörig, war sehr früh immer ausgegrenzt. Und er suchte in der Gemeinde Anerkennung. Und er suchte in der Gemeinde die Motivation. Und es ist im Grunde genommen ein Stück Selbstsucht. Ich selber hatte bei mir ich suchte Liebe, die ich im Elternhaus nicht hatte, und versuchte, dieses Loch zu stopfen. Und ich suchte Anerkennung. Deswegen war die Arbeit sehr wichtig für mich, weil ich dort Anerkennung bekommen habe. Gemeinde, wenn ich Gemeindedienst machte, dann nur, damit ich Anerkennung bekomme. Und das ist eine schlechte Motivation. Die Motivation sollte sein, den anderen im Blick zu haben. Die Motivation sollte sein, dass man den anderen liebt und dass man vor allen Dingen Gott liebt. Und ja, deswegen ist mir auch diese innere Heilung so wichtig, weil ich merke, wenn man innerlich geheilt ist, wenn dieses Liebesloch da ist, wenn die Anerkennung einfach von Jesus kommt, dann muss man nicht sich die Sachen in der Gemeinde holen, dann muss man sich nicht diese Dinge woanders holen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Auch interessant. Ja, bei manchen Leuten fällt einem das ein bisschen schwieriger als bei anderen. Aber man soll sich höher achten als sich selbst. Das ist schon interessant. Demut ist eine Herzenshaltung. Demut sollte man machen von seinem Herzen heraus. Aber das ganze Dienen sollte nicht eine Unterwürfigkeit sein, sondern wenn wir dienen, sollten wir wie Jesus dienen. Und Jesus diente nicht aus Unterwürfigkeit, sondern Jesus diente eigentlich wie ein König, habe ich mal gelesen. Jesus diente wie ein König, weil er seinen Wert kannte, weil er seine Stellung kannte. Und dienen und den Demut, das hat nichts mit meinem Wert zu tun. Wenn wir dienen, dann tun wir es aus Liebe zu den Menschen, aber nicht, weil wir sagen, oh, wir sind so wenig wert. Ich komme auch aus Gemeinden, wo das auch geprägt war. Demut heißt so ungefähr, oh, ich kann das nicht, oh, ich kann dieses nicht, oh, ich kann jenes nicht. Wenn Gott uns befähigt, Sachen zu tun, warum sagen wir dann, dass wir sie gar nicht tun können? Das ist falsche Demut. Das ist nicht das, was richtig ist. Wenn ihr wunderbar singen könnt, dann singt. Dann ist es eine Forderung von Gott, dass ihr singen sollt. Wenn ihr Gaben habt, die ihr gut könnt, dann tut sie, weil Gott es will. Weil Gott euch diese Gaben gegeben hat. Das ist nicht sagen, oh, das kann ich nicht. Sucht diese Gaben, guckt, was es ist, und dann setzt sie ein, zur Ehre Gottes. hier mit der richtigen Motivation nochmal. Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen. Das soll der Mittelpunkt sein. Und da steht es auch wieder, Jesus in der Mitte. Unser Gott in der Mitte. Immer er in der Mitte. Und von ihm geht alles aus. Das ist so wunderbar, dieses Bild. Und es passt so wunderbar zu unserer Gemeindemotivation. Vision. In der Mitte ist Gott und von ihm kommt alles. Wie soll ich dienen? Lass dich auch mal korrigieren. Nimm auch Leute, die dir einfach mal sagen können, was los ist. Ich habe jetzt auch Leute angesprochen, die sollen mir einfach mal ein Feedback geben. Die sollen mir sagen, predige ich denn überhaupt vernünftig? Ist das überhaupt meine Gabe? Vielleicht wäre es viel besser, ich würde das sein lassen, anders machen. Dazu brauche ich auch die Meinung von anderen. Wenn ihr einen Dienst antritt, dann fragt doch mal die anderen. Und denkt nicht, oh, ich kann alles oder sonst etwas. Manchmal hat man ja auch eine etwas verzerrte Wahrnehmung. Und dann denkt man, man kann alles, aber die anderen sagen, das ist nicht so gut. Lass dich einfach korrigieren, von Menschen, aber auch von Gott. Und da ist mir David auch ein Riesenvorbild, er kannte sich selber ganz gut und er wusste ganz genau, dass man sich auch selber belügen kann. Und manchmal, ich habe mich auch viele Jahre selber belogen in gewissen Dingen. Ich habe mir auch eingeredet, dass ich glücklich bin, obwohl ich nicht glücklich bin und sonstige Sachen. Wir Menschen, wir können uns wunderbar selber belügen. Und David hat dann in einem Psalm nicht nur einmal, sondern mehrmals geschrieben, Herr, prüfe mich. Herr, prüfe mich und sieh, wie ich es meine. Auch da kommt dieser Ausdruck her, prüfe mich mit Herz und auf Herz und Nieren. Man soll sich prüfen lassen von Gott. Einmal korrigieren von anderen, aber auch fragen, Herr, wie siehst du das denn eigentlich? Bilde ich mir das nur ein? Ist das das, was ich von mir denke? Was denkst du denn? Und Gott antwortet. Es ist nicht so, dass er dann einfach sagt, ja, interessiert mich nicht oder meldet sich nicht. Nein, Gott antwortet heute auch noch. Und manchmal müssen wir uns einfach Zeit nehmen, ihm auch zuzuhören. So, jetzt hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Das Dienen in der Gemeinde ist nicht einfach, weil wir unperfekte Menschen sind, aber es ist Gottes Plan. Es wird immer Probleme geben, gerade hier in der Gemeinde. Es wird nicht alles super laufen. Aber ich hatte auch mal ein schönes Beispiel gehört. Wir sind der Bau Gottes, gebaut aus lebendigen Steinen, das sind wir. Und der Mörtel dazwischen ist der Heilige Geist. Und den brauchen wir. Dann geht alles viel einfacher. Wir brauchen Liebe zu Gott und den Menschen. Wir brauchen innere Heilung. Wir brauchen ein Leben in Vergebung, auch sehr wichtig. Das ist eins der Dinge, die auch Jesus gebietet. Befehlsform. Du sollst vergeben, du sollst aber auch lieben. Auch eine Befehlsform. Immer interessant. Bereitschaft zur Korrektur und die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen. Dankeschön.